der Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu unserer heutigen Ausgabe mitten in einer Spielzeit, in der momentan sehr, sehr spannende Spiele anstehen, weil es einfach tolle Gegner sind, auf die wir uns immer wieder freuen. Wir hatten Berlin, wir hatten Frankfurt, jetzt kommt Köln und das ist natürlich für uns immer mit ganz viel Emotionen auch verknüpft. Darüber werden wir heute natürlich sprechen. Außerdem gucken sich Anti und Ulle mal die DEL an mit einem kleinen Blick in den Tabellenkeller, wo da die Wege gerade so hinführen, wer so die Abstiegskandidaten sind und ob das gerechtfertigt ist. Außerdem werfen wir noch einen Blick in die DEL2 und los geht's wie immer mit aktuellen Infos aus der Eishockey-Szene. Eine große Verabschiedung, eine große Verletzung und Verstärkung bei unseren Gegnern. Alles das jetzt mit Adler-Reporter Antti Soramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
Wir haben zuletzt ganz, ganz viel Einheitliches gesehen, optisch Einheitliches, Antti. Und zwar waren ganz viele Teams wieder in der bayerischen Landeshauptstadt auf dem Oktoberfest. Typischer Eishockey-Montag. Die Mannschaften, die Spieler, die Jungs, alle natürlich in Tracht. Aber letzten Freitag waren auch zwei Mannschaften, die gegeneinander spielen sollten, im Warm-up ebenfalls im gleichen Gewand unterwegs. Und zwar spreche ich von den Nürnberg Ice Tigers und der Düsseldorfer EG. Die Nummer, das Trikot von Patrick Reimer wurde unters Hallendach gezogen, Anti. Jetzt so ganz spontan fällt mir ein, wir hätten uns auch das Gleiche anziehen können, aber du bist in Nordrhein-Westfalen unterwegs und ich bin mehr oder weniger schon bettgefertig. Das haben wir jetzt heute nicht mehr hinbekommen. Aber für mich war das in Nürnberg mit den Patrick Reimer Jerseys, das war eine phänomenal geile Sache. Natürlich macht man das, wenn die Ice Tigers gegen die DEG spielen. Patrick Reimer hat ja nur für diese zwei Clubs in der DEL gespielt. Aber dass man sich da einig ist und sagt, natürlich ziehen wir beide das gleiche Trikot an zum Warm-up, verzichten auf unser Logo. Vorne auf der Brust war ein großes P, ein großes R. Das fand ich eine super Sache. Oder gefallen dir die Lederhosen besser, Antti?
Ich bin nicht der Lederhosen-Typ, aber du hast recht. Montag, so während der Saison dann auf der Wiesn, da gibt es eigentlich, glaube ich, nur Eishockeyspieler. Ich glaube, da gibt es niemand anderen.
Zumindest im Hackerzelt. Im Hackerzelt sind ganz, ganz viele Eishockeyspieler aus der ersten, aus der zweiten Liga. Der Montag ist ja meistens frei nach einem harten Wochenende. Genau. Und ich weiß selber als Spieler, wenn du auf den Spielplan guckst, du hast die Daten vom Oktoberfest im Kopf, da ballst du die Faust, wenn du weißt, du spielst zum Beispiel als Mannheimer Adler in irgendwo in Bayern. Aber ich weiß auch, die Eisbären sind nach dem Gastspiel in Mannheim Richtung ICE gelaufen vom Hotel am Wasserturm.
Und nicht Richtung Berlin.
Nicht Richtung Berlin, sondern die sind auch in den Süden runter.
Aber und die haben kein Spiel in München gehabt. Ja genau, lass uns genau da bleiben. Die Antwort bin ich dir natürlich noch schuldig mit dem PR. Natürlich, also wie gesagt,
Patrick. Es war kein PR-Gag,
sondern es war tatsächlich für Patrick Reimer, der wirklich also vieles geleistet hat fürs deutsche Eishockey. Leider nie Meister geworden, aber Silbermedaille gewonnen bei Olympia und überhaupt ein Vorzeigeprofi gewesen. Wirklich einer, dem man gerne zugeschaut hat. Ein Sportsmann durch und durch, ein wunderbarer Kapitän für die Nürnberg Ice Tigers. Seine Zeit in Düsseldorf, da hat er auch wirklich auch Fußspuren hinterlassen dort. Deswegen finde ich sehr, sehr schön, dass sich beide da wahrscheinlich auch sehr schnell geeinigt haben und gesagt haben, komm, der Patrick, der hat seine Schlittschuhe an den Nagel gehängt und jetzt hängen wir das Ding unter das Hallendach in Nürnberg. Klar, sagen die Düsseldorfer dann, wir wollen auch mit diesem Trikot auflaufen, mit dem Warm-up-Trikot und finde ich eine ganz, ganz tolle Sache, hat er verdient. Du kennst ihn ja ein bisschen besser, ich kenne ihn vom Hallo-Sagen her und ich finde es einfach ja klasse, wenn es solche Eishockeyspieler gibt, die Fußstapfen hinterlassen haben und dann eben auch entsprechend geehrt werden.
Ja, ich meine, Fußstapfen ist ganz, ganz gut formuliert. Er ist der All-Time-Leading-Topscorer der deutschen Eishockey-Liga und mit etlichen Schritten Vorsprung. Also ich weiß nicht, Anti, ob da irgendwann mal jemand kommt, der ihn da, ja, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen, vom Thron schubsen wird, aber das sind schon ganz, ganz ordentliche Fußstapfen, die der da hinterlässt. Und du sagst es auch.
Das war ein Understatement, gebe ich zu, das war ein Understatement.
Ja, also natürlich, und es ist genauso ein Spieler, ich nenne da auch in einem Atemzug einen Daniel Kreuzer, der ja auch damit ganz oben thront, was die Topscorer, die Tore und die Punktausbeute angeht. Aber beide von den Jungs haben nie eine Meisterschaft gewonnen. Bei Patrick Reimer ist es aber so sensationell, weil er ja auch maßgeblich daran beteiligt war, dass Deutschland die Silbermedaille in Pyeongchang gewonnen hat. Er hat ja da den späten Siegtreffer gegen die Schweden erzielt. Also er hat da schon für sich was mit nach Hause genommen, was nicht nur Punkte und Tore sind, sondern wo er auch wirklich nachgreifen kann, wo er draufschauen kann. Ne?
Ja, absolut. Der guckt auf eine Wahnsinnskarriere zurück und war immer sehr geachtet. Ich habe nie jemanden gehört, der irgendwas Schlechtes über ihn zu sagen hatte. Und das musste er erst mal leisten. Also da gibt es wenige, die wirklich nur Positives über sich gesagt bekommen. Und Patrick Reimer ist einer von denen, die wirklich auch im sportlichen Sinne, also als Sportsmann auch eben Fußspuren hinterlassen haben. Nicht nur als toller Eishockeyspieler.
Die Partie ging dann etwas verspätet los. Ich glaube, knappe 15 Minuten oder so hat die ganze Zeremonie gedauert. Das ist natürlich auch ein hartes Brett für beide Teams, wenn du da unten stehst. Teilweise standen die Jungs auf der Bande oder auf der Bank, und haben zwischendurch auch applaudiert, mit den Schläger gegen die Bande geklopft. Aber ich weiß auch, wenn so eine Zeremonie stattfindet, du stehst dir da im wahrsten Sinne des Wortes die Beine im Bauch. Du brauchst echt ein paar Minuten, bis du dann im Spiel ankommst. Die Partie ging dann zugunsten der Nürnberg Ice Tigers aus. Ich habe das Ergebnis gar nicht mehr im Kopf, Anti, was
4-1 war es. 4-1 war es, ja. Es war ein klares Ergebnis, ja.
Aber es war ein super Spiel und das hat Spaß gemacht, der ganze Rahmen. Der Bruder von Patrick Reimer, Jochen Reimer, der mittlerweile in Nordamerika lebt, ist auch gekommen zu dieser tollen Zeremonie und das war echt ein richtig, richtig, richtig schönes Bild.
Definitiv. Wir haben leider auch andere Sachen erlebt, die jetzt irgendwo auch weniger schön sind. Aber lass uns mal darüber sprechen. Verletzung beim Spiel der Augsburger Panther gegen Nürnberg. Da gab es wirklich also eine Szene, die eigentlich sehr unglücklich war. Da kann man eigentlich gar niemandem einen Vorwurf machen. Das war ein Zweikampf. Beide rutschen da in die Bande rein und Doherty hat sich da wirklich offensichtlich schwer verletzt. Das ist kaum zu ertragen, solche Bilder. Wenn einer dann hinterm Tor liegt, dann wird er hochgehoben, kann sich gar nicht auf den Beinen richtig halten, versucht da noch auch gestützt zu laufen, aber muss da wirklich ganz stark gestützt werden, um ihn überhaupt vom Eis runterzubekommen. Das sind schon Sachen, Ulle, wenn man die sieht, da geht einem schon einiges durch den Kopf.
Definitiv. Ich bin nach Hause gekommen. Ich hatte das super Eishockeyspiel gesehen zwischen den Adlern und den Eisbären und da waren drei Spiele um 19 Uhr. Natürlich habe ich zu Hause einen Fernseher angeschmissen und du hast es gesagt, Jack Doherty von den Nürnberg Ice Tigers ist da, so wie es zu erkennen war, ein bisschen mit der Schläfe, also seitlich so in die Bande gerutscht und anscheinend war der Einschlag vom Kopf, also er rutschte am Hosenboden gegen die Bande in einem Zweikampf und wir wissen ja alle, dass wir mittlerweile Flexbanden haben, aber dieses Flex beläuft sich ja oben auf dieses Plexiglas, dass das so nachgibt und dich quasi wieder zurückwirft, wie so ein Ringseil beim Boxen, aber die harte Bande natürlich unten nicht und dann ist der Junge liegen geblieben, Abpfiff und du hast es angesprochen, ich sehe das und denke mir, jetzt wird er gestützt von einem, vom anderen und ihm gehen aber die Beine weg. Also der konnte gar nicht selber laufen. Ich habe aber jetzt aus Nürnberg auch schon wieder gehört, dass es ihm gut geht. Er ist zurück in der Kabine bei der Mannschaft und er hat auch schon signalisiert, er ist wieder bereit, das Wochenende steht an. Aber in solchen Sachen wird natürlich ganz anders vorgegangen. Da wirst du medizinisch begleitet. Es gibt ein sogenanntes Return-to-Play-Programm und das dauert mindestens 7 Tage. Ich habe das damals nach meiner Verletzung, nach meinem Check in Düsseldorf auch gemacht. Du fängst an, locker für dich alleine zu trainieren. Erstmal ist es ein Lauf- und ein Fahrradprogramm, dann gehst du ins Krafttraining, am dritten Tag gehst du alleine aufs Eis, läufst, am vierten Tag hast du ein rotes Signaltrikot an, dass du Übungen mitmachen darfst, aber nicht gecheckt werden darfst, und so baut sich das Ganze auf, bis du wieder zurück wirklich ins normale Training einsteigst, bis hin zum Spiel. Das ganze Return-to-Play-Programm ist übernommen worden, beziehungsweise umgebaut worden auf Eishockey in Nordamerika. Es kommt ursprünglich aus dem American Football, wo es ja diese Erschütterungen, härteren Einschläge und Concussions, wie man das nennt, die Gehirnerschütterungen, noch viel vermehrt gibt und das Eishockey hat das übernommen und das ist ein Programm, was aber wirklich, wirklich gut ist, wo du nicht von heute auf morgen sagst, es geht wieder, weil du musst ja auch bedenken, eine Kopfverletzung, du läufst abends ins Spiel ein, es ist helles Licht, es flackert, es wird vielleicht ausgemacht und wieder angemacht für den Einlauf. Das sind ja alles Einflüsse, die auch auf den Kopf gehen und deswegen, ja, dem Jungen geht's besser. Das ist sehr, sehr positiv, das freut mich und ich hoffe, wir sehen ihn bald auf dem Eis wieder, dass er den Nürnbergern wieder helfen und unterstützen kann. Ne? Aber die DEG, Antje, hast du gelesen, die haben sich auch Unterstützung geholt.
Ja, so ist es. Die haben nochmal nachgelegt vorne im Sturm. Kenny Agostino haben sie geholt und das ist einer mit NHL-Erfahrung, hat in Boston gespielt, hat bei den Montreal Canadiens gespielt, New Jersey Devils, dann in Toronto allerdings bei den Marlies, hat bei den Maple Leafs nur ein Spiel gemacht und dann ist er nach Russland in die KHL, nach Novgorod, hat dort gespielt, dann 22 die Olympischen Spiele für die USA und dann nochmal dann ein Jahr in Novgorod, also letzte Saison, und dann ist er auch dort weg, weil es ist für Ausländer keine einfache Situation in der weltpolitischen Lage in der KHL zu bleiben und ist jetzt eben nach Düsseldorf gekommen, soll direkt beim Spiel, beim Heimspiel gegen die Augsburger Panther dann zum Einsatz kommen. Sind wir gespannt. Die Düsseldorfer haben ja eben einige Verletzte und deswegen mussten sie auch nachlegen. Sie mussten nachverpflichten, weil sie längere Ausfälle haben. Und von daher ist das durchaus sinnvoll. Mal schauen, wie er ankommt. Dann ich werde beim Spiel übrigens da sein. Freitag sind die Adler ja spielfrei. Und da komm, ich bin sowieso hier im Westen unterwegs gerade. Und da schaue ich mir das Spiel dann genau an und werde dann mal schauen, wie Agostino sich dann auch schlägt. Aber das ist nicht meine erste Priorität, wie der spielt.
Um das ganze Warm-up jetzt von unserer Seite abzurunden. Agostino ist nicht zu verwechseln mit dem bayerischen Bier Augustina. Also die Düsseldorfer Verantwortlichen haben nicht jetzt aufgrund der Oktoberfestzeit
einen mitgenommen.
Bei einem Namen zugeschlagen, der ihnen geläufig ist, sondern das eine hat mit dem anderen in dem Sinne nichts zu tun. Aber bevor wir jetzt in Quatsch reinkommen, Andi, schnell in die Kabine und dann raus ins erste Drittel.
Ja, im ersten Drittel direkt Bulli in Richtung Mannheim wieder gewonnen und wir schauen uns an, was die Adler so fabriziert haben in der letzten Zeit und das lässt sich durchaus sehen. Also freitags Hausaufgaben gemacht, gegen Iserlohn gewonnen, 4-2. Man hat sich doch ein bisschen schwerer getan, als sich der eine oder andere das vielleicht gedacht hatte, aber der Coach hat gesagt, es gibt keine leichten Gegner in der deutschen Eishockeyliga. Dann spielt sie zu Hause Sonntag um 14 Uhr. Gegen die Eisbären Berlin und wie ich finde, setzte schon ein Statement, du hast wirklich ein gutes Spiel gemacht. Eisenmenger spielt sein erstes Spiel für die Adler in der vierten Reihe und macht direkt bei seinem ersten Wechsel das 1-0. Dann die Berliner ausgeglichen durch Bojcak, Plachter macht dann das 2-1 und dann wieder der Ausgleich und dann Joki Bakker macht das 3-1 und dann ganz zum Schluss ins leere Tor Chris Bennett mit dem Deckel, den er dann drauf gemacht hat aufs Spiel. Ich finde, das war ein sehr gutes Spiel. Das sagen auch die Statistiken, dass die Schüsse etwa ausgeglichen waren. Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel von beiden Seiten. Wobei ich muss sagen, ich fand die Adler das Stückchen besser, was ihnen dann auch eben die drei Punkte dann beschert hat. Wie siehst du es?
Für mich war das absolut Werbung fürs Eishockey. Es war eine tolle Berliner Mannschaft und ich bin ganz ehrlich, ich freue mich, die Berliner wieder so tolles Eishockey spielen zu sehen. Weil wenn man an letztes Jahr denkt, dann hat Berlin immer einen Weg gefunden, Spiele zu verlieren und es war manchmal wirklich nicht schön anzuschauen. Natürlich haben die Eisbären jetzt auch das Spiel in Mannheim verloren, aber es war ein unglaublich tolles Eishockey-Spiel. Also im ersten Drittel war wirklich alles drin, alles dabei, inklusive einem Heavyweight Faustkampf. Es waren Tore dabei und wie beide Mannschaften qualitativ auf diesem Niveau, wo du wirklich wenig Platz, wenig Zeit hast, ihre Spielzüge durchbringen. Und vor allem das Vorcheck war für mich bemerkenswert. Die Mannschaft, die super im Vorcheck gekommen ist und was beide wirklich ganz, ganz oft in dieser Partie sind, haben es geschafft, offensiv den Puck zu gewinnen und sich Torchancen zu erspielen, zu erarbeiten. Also das hat richtig, richtig Spaß und Freude gemacht, dieses Eishockeyspiel live zu sehen. Zwei Mannschaften auf absolutem Top-Niveau. Also da war ich wirklich, wirklich begeistert von der Laufintensität, von der Physis, die da in dem Spiel drin war. Und eben dann auch, manchmal siehst du ja Spiele, wo du sagst, da ist ganz viel Härte drin, die fahren sich hier nur über den Haufen. Aber dann auch noch diese Qualität am Puck von beiden Seiten, das war für mich schon ganz, ganz großes Tennis. Also da habe ich echt Freude gehabt, mir dieses Eishockeyspiel anzuschauen.
Ich auch. Also ich sehe es ganz genauso wie du. Und ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Also ich kenne niemanden, der gesagt hat, Mensch, das war aber enttäuschend. Also ob das jetzt ein neutraler Zuschauer war oder selbst ein Berliner-Fan oder ein Adler-Fan, alle werden zufrieden nach Hause gegangen sein. Klar, muss man sagen, natürlich die Berliner waren natürlich enttäuscht, dass sie verloren haben, aber trotzdem haben alle von einem sehr guten Spiel gesprochen, auch später in der Pressekonferenz. Serge Aubin hat das Spiel gelobt. Also, da, wie du sagst, es war Werbung fürs deutsche Eishockey und es ist schön, eine weitere Spitzenmannschaft mit Berlin jetzt wieder zu haben, die sich erholt haben, auch von letzter Saison, das auf alle Fälle. Jetzt ging es dann am Mittwoch nach Frankfurt. Das ist natürlich, und da kannst du aus eigener Erfahrung das natürlich auch sagen, Christoph, es ist einfach so, das sind andere Spiele. Die sind von der Intensität ganz anders. Schon allein beim Warm-up ist es ja so brutal laut dort in Frankfurt in der Halle. Die gegnerischen Lager besingen sich da schon sehr, sehr laut. Und entsprechend musst du dich als Spieler natürlich auf das fokussieren. Und du weißt, bei den Adlerfans waren über 1000 da. Alles andere als eine kämpferische Leistung und drei Punkte wird nicht akzeptiert. Also von daher ist der Druck dann natürlich schon höher und das Eishockey, was gespielt wird, natürlich nicht zu vergleichen mit dem Spiel gegen Berlin. Das muss man ja auch ganz klar sagen.
Ja, du sprichst es an, es sind ganz, ganz besondere Spiele, vor allem in Frankfurt am Bornheimer Hang, da brennt es schon lichterloh. Also ich finde es bemerkenswert oder was mir so Spaß gemacht hat, ich habe es zu Hause am Fernseher verfolgt und auch Jordan Schwartz sagt im Interview, du verstehst hier kaum dein eigenes Wort, ja. Das ist eine unglaubliche Atmosphäre. Auch Daniel Fischbuch, der das natürlich kennt aus Spielen mit Nürnberg und Düsseldorf in Frankfurt zu sein, aber auch der sagt, also mit Mannheim, das ist was ganz Spezielles und da muss man wirklich den Start der Mannheimer loben, weil du hast ja ganz viele Neulinge in der Liga auch. Die spielen dieses Derby ja zum ersten Mal. Selbst ein Tom Kühnhackl kennt es ja so nicht. Ja, und dann kann man ja auch oft über seine Mannschaft sagen, wir haben ein bisschen gebraucht, unter dieser Kulisse, unter dieser Lautstärke ins Spiel zu finden. Aber die Mannheimer überhaupt nicht. Und das Unterzahlspiel von Mannheim, da muss ich auch sagen, also wirklich Chapeau. Es wurde die Statistik eingeblendet, Mannheim hatte letztes Jahr 0 Shorthänder. Und das ist schon auch dann eine Qualität zu sagen, okay, wir gewinnen den Puck, erste Prio natürlich erstmal raus, weg vom eigenen Tor, aber ein Spiel so dann mitzugestalten, man spricht ja auch von Special Teams und Special Teams sind nicht nur die Powerplay-Minuten, sondern im Special Team sind auch die Jungs, die fürs Unterzahl zuständig sind und da sage ich echt Respekt, da sage ich Hut ab.
Definitiv. Also da die Special Teams überhaupt bei den Adlern sind, diese Saison sehr, sehr gut, Überzahl funktioniert und die Unterzahl ist auch wirklich sehr gut. Und dann, wie du sagst, da machst du halt zwei Tore in Unterzahl und von daher, ja, entscheidest du mit durch eine starke Unterzahl, die eben dann zwar ein Tor zugelassen hat, das von Lajunen, das zwischenzeitliche 1:3 aus Sicht der Frankfurter, aber ansonsten, das kann immer mal passieren, dass die einer durchrutscht von der blauen Linie und Lajunen hat da einen sehr guten Schuss, das hat er letztes Jahr auch schon in Schwenningen bewiesen, aber ja, du hast einfach die ganzen Sachen, die in Ordnung sein müssen um diese Jahreszeit, nämlich dein Überzahlspiel muss schon funktionieren, es soll ja sich noch weiterentwickeln, es soll ja noch besser werden und die Unterzahl eben auch, du machst zwei Unterzahl-Tore, also da war schon auch alles dabei. Das Einzige, was gefehlt hat in diesem Spiel, war tatsächlich noch ein Heavyweight-Fight. Aber ansonsten hat dieses Spiel wirklich alles gehabt. Nicht, dass ich herbeireden will, das muss man einfach ganz klar sagen, dass dieses Spiel auch toll war. Auch wenn man aus Mannheimer Sicht sagen muss, nach zwei Dritteln, du führst mit 5:2 und warst wirklich das ganze Spiel, das bessere Team. Also du hast gezeigt, 20 Minuten lang, okay, wir sind Aspirant wirklich da oben irgendwo zwischen 1 und 4 die Saison abzuschließen. Die Frankfurter vielleicht ein bisschen weiter unten, noch keine Top 6, da sehe ich sie nicht. Ich sehe sie vielleicht so bei 8, jetzt mal ungefähr so. Und die Adler haben es gezeigt. Und dann gibst du das Spiel so aus der Hand. Aber da muss ich auch sagen, das ist dann Derby. Da ist dann wirklich auch eine Mannschaft, die kommt aus der Kabine zum letzten Drittel und gibt nochmal richtig Gas, fordert die Adler nochmal. Du hast es an der Körpersprache gesehen. Die Frankfurter wollten jetzt nochmal richtig was zeigen, wollten ihren Fans das auch wirklich schenken, dass sie nochmal gegen die Adler sich aufbäumen. Dann machen sie das 3-5 und plötzlich hast du wieder ein Eishockeyspiel. Und da hast du an der Körpersprache der Frankfurter gesehen, wie die diese zweite Luft bekommen haben und Druck gemacht haben. Und die Adler, dadurch, dass sie den Fuß vom Gas genommen haben, haben sie es schwer gehabt, wieder ins Spiel zu kommen und ihren eigenen Rhythmus und den Spielrhythmus auch selbst dann zu diktieren, sondern sie mussten sich immer wieder zurückziehen und verteidigen. Und das haben die Frankfurter sehr gut gemacht. Und dann haben es die Adler aber noch nach Hause geschaukelt. Aber deswegen fand ich es ein klasse Eishockeyspiel.
Ja, das ist, da gebe ich dir vollkommen recht. Also natürlich möchte Frankfurt sich da nicht mit 5-1 abschlachten lassen und die Flinte ins Korn werfen. Ich sehe das auch nicht als als Schönheitsfleck, dass die Adler da jetzt in der zweiten Spielhälfte, die zweite Spielhälfte haben sie 0-3 verloren. Ja. Aber ich glaube, dass das einfach auch total menschlich ist, wenn du weißt, okay, wir haben das Spiel völlig unter Kontrolle, dass du einfach ein bisschen den Fuß vom Gas nimmst. Und auf der anderen Spielerbank ist natürlich ganz viel Schaum vorm Mund und ganz viel Wut im Bauch, dass du sagst, wir rennen jetzt noch mal an und super, dass das hinten raus noch so ein geniales, spannendes Eishockey-Spiel wird. Nee. Also du sprichst es an, das hat absolut, absolut Derby-Charakter. Aber jetzt steht auch ein Spiel ins Haus, Anti, mit ganz, ganz viel Brisanz. Wir haben jetzt tatsächlich Donnerstagabend kurz vor 23 Uhr die Kölner Haie, das Spiel ist eben zu Ende gegangen, haben 6-3 am Seiler See gewonnen, sind aktuell Tabellenführer nach 5 Spielen mit 13 Punkten, gefolgt von den Adler Mannheim ebenfalls 5 Spiele, 12 Punkte. Also wir sprechen da von der Partie Adler Mannheim-Kölner Haie, die ja sowieso schon sehr, sehr heiß und brisant ist mit viel Historie. Aber jetzt ist es auch noch 1-2. Und das auch noch, Anti, am Samstag, am ungewohnten Eishockey.
Am Samstag, heiligen den Fußballtag.
Dem gibt es ja eigentlich gar nicht. Und ich denke mir auch schon die ganze Woche, Menschenskinder, am Mittwoch Derby der Adler in Frankfurt, jetzt Donnerstag Iserlohn, Köln, Freitag die Konferenz, 5 Spiele und jetzt gibt es am Samstag auch noch so ein Brett hinterher. Also das ist, und im Hause Ullmann läuft der Fernseher eigentlich gar nicht. Also im Hause Ullmann ist der Fernseher wirklich ganz, ganz selten an, aber ich muss gestehen, jetzt die letzten Tage Dauerfeuer in der Röhre. Da an der Wand und Samstagabend kann ich dir sagen, ist mir auch scheißegal, ob 27 Grad draußen sind oder 28,5. Also Samstag laufen bei mir die Kölner Haie gegen die Adler Mannheim.
Ja, ich bin ja dann auch vor Ort, logischerweise, und berichte auch über das Spiel. Ich freue mich da sehr drüber. Ich freue mich auch, dass die Haie tatsächlich, nicht falsch verstehen, klar, ich bin bei den Adlern zu verorten. Das ist ja überhaupt keine Frage, das weiß jeder. Ich freue mich aber, wenn Mannschaften wie Frankfurt wieder in der Liga sind. Ich freue mich, wenn Mannschaften wie Berlin wieder ernstzunehmende Gegner sind. Und ich freue mich auch, wenn Köln auch das geschafft hat, sich ein bisschen wieder was aufzubauen, eine Mannschaft, eine schlagfertige Truppe wirklich zusammenzustellen, die marschiert, die jetzt momentan wirklich tatsächlich Tabellenführer ist. Also das gefällt mir sehr gut, weil das garantiert uns schöne Eishockeyabende, spannende Eishockeyabende und das will man natürlich haben. Klar ist es mal toll, wenn dein Team 8-1 gewinnt, aber solche Spiele, die geben mir nicht viel. Mir geben diese Spiele, die hart umkämpft sind, die intensiv sind, wo mit offenem Visier gespielt wird, wo beide Eishockey spielen wollen, die geben mir was. Und das erwarte ich für den Samstag. Und zumal die Kölner auch gezeigt haben, dass sie in dieser Saison auch wirklich die Fertigkeiten, die Möglichkeiten dazu haben. Das Spiel gegen Iserlohn war wirklich auch eine Sache, wo man sagen muss, das war eine klare Geschichte. Die waren klar besser, 40-26 Schüsse, das erzählt fast die Geschichte des Spiels, oder?
Da gebe ich dir absolut recht. Und ein Spiel mit den Kölner Haien am Seiler See ist auch kein einfaches. Das sind 100 Kilometer zwischen Köln und Iserlohn. Ich habe das auch ein paar Mal gespielt. Da ist definitiv immer Feuer drin. Und du sagst es, Iserlohn hat zwischendurch geführt nach dem zweiten Drittel 2-1, aber dann haben die Haie mal einen Gang hochgeschaltet, schnell 3 Tore geschossen und das Spiel auf ihre Seite gezogen. Und die haben jetzt in den Interviews hinten raus auch nur von dem Duell am Samstag gegen die Adler Mannheim gesprochen. Also das ist was, das wird eine richtig, richtig coole Sache. Aber Anti, wir verschwinden mal schnell in die Kabine, weil vor dem Samstag kommt der Freitag. Und das ist für uns eine ganz, ganz gute Möglichkeit, mal ein bisschen auf die Liga zu gucken. Und du bist ja schon in NRW, du hast es ja gesagt, für den Samstag bereit, für das Spiel in der Lanxess Arena. Aber vorher, glaube ich, guckst du dir noch ein richtiges Kellerduell an. Und da sprechen wir mal im zweiten Drittel drüber.
Ja, das ist natürlich auch interessant. Es kristallisieren sich ja jetzt so langsam schon mal so ein bisschen die Duelle raus, wo es dann darum geht, mal auch ein bisschen jetzt zu punkten für manche Mannschaften. Das sind einmal die Düsseldorfer, die sind nämlich Letzter mit 2 Punkten und der AFV, die Augsburger, sind mit 3 Punkten Zweitletzter. Also die werden da jetzt darum kämpfen, nicht die rote Laterne in der Hand zu halten. Mit anderen Worten, wird es da schon auch, sagen wir mal, ein intensives Spiel geben, ein Spiel, wo es heiß hergeht, wo beide wirklich auch nicht irgendwo in den Strudel nach unten geraten wollen. Das ist so die Möglichkeit, jetzt den Schritt rauszumachen aus diesem Strudel nach unten. Und deswegen wird es mit Sicherheit ein sehr, sehr interessantes Spiel auch werden. Da bin ich überzeugt von.
Also vor dem letzten Spiel beider Mannschaften hätte ich gesagt, oh, die sind wirklich nicht gut unterwegs. Die Augsburger hatten da 3 Niederlagen eingefahren, genauso wie die DEG. Aber jetzt sprechen wir mal kurz über die DEG. Wie kannst du dich besser befreien von einem, ich nenne es mal, kleineren Fehlstart als mit einem Auswärtssieg nach Penaltyschießen in Köln? Das war sehr, sehr... Ja. Eine sehr gute Mannschaftsleistung und die Augsburger Panther auch wirklich nicht gut unterwegs und jetzt ein Dreier eingefahren zu Hause gegen die Nürnberg Ice Tigers. Das heißt, beide Mannschaften sagen sich jetzt in der Kabine, jetzt sind wir in der Saison angekommen. Wir haben den ersten Sieg eingefahren. Jetzt, darauf wollen wir aufbauen, da wollen wir weitermachen. Aber wenn du jetzt halt wirklich auf die Tabelle guckst, du hast es angesprochen, die DEG Letzter, der AEV Vorletzter. Das hat schon Brisanz. Wer schlägt sich da wirklich frei oder wer schwimmt sich auch frei? Und welches Team fährt sich da unten fest? Und du morgen live vor Ort, also da bin ich gespannt. Ich werde das Ganze natürlich am TV verfolgen. Für mich hat dieses Spiel unglaublich viel Brisanz. Und wir gucken mal noch ganz kurz, wir haben ja über den KIC gesprochen, die ja heute bei den Iserlohn Roosters waren am Donnerstag. Und da hat auch Wolfgang Brück, der Geschäftsführer der Iserlohn Roosters, gesagt, dass alle Eishockey-Experten die Roosters zum Abstiegskandidaten Nummer 1 erklärt haben. Und die Iserlohn Roosters sind Dritter von unten in der Tabelle. Ist das für dich jetzt schon so ein bisschen richtungsweisend nach 4 bzw. 5 Spielen der Teams?
Ja, auf alle Fälle. Und du wirst es sehen. Da, also so ein bisschen die Tendenz ist da zu erkennen. Klar hast du jetzt das eine oder andere Team, wenn du dir die Tabelle anschaust. Wolfsburg wird da um den 10. Platz wahrscheinlich nicht spielen, sondern die werden im Laufe der Zeit ein bisschen höher kommen. Bremerhaven auch. Aber hier Probleme Augsburg, Düsseldorf, Iserlohn, die werden schon ihre Probleme haben. Möglicherweise auch Nürnberg. Straubing könnte diese Saison vielleicht da nur um den 6. Platz rum sein, da wo sie jetzt gerade sind, so 7. Und dann Schwenningen wird von oben noch ein kleines bisschen runterkommen. Die sind 3. jetzt momentan. Also da wird sich dann schon ein bisschen, sagen wir mal, das Ganze noch nivellieren. Aber die Tendenzen sind schon ganz klar. Die Spitzenmannschaften sind schon unter den Top 6. Also die man als Spitzenmannschaften sieht, der KRC, Berlin, München, Ingolstadt und natürlich die Adler. Also von daher, Tendenzen erkenne ich schon, muss ich sagen.
Wo ich noch gar keine Tendenzen erkennen kann, Anti, sind die Schwenninger Wild Wings und die Grizzlies Wolfsburg. Also Schwenningen hat da mal auswärts am 2. Spieltag die Iserlohn Roosters mit 7-2 aus der Halle geschossen. Dann kriegen sie allerdings in Ingolstadt, da waren sie zwischendurch 7-0 hinten. Dann haben sie noch 2 Tore gemacht, ein bisschen Ergebniskosmetik betrieben. Und jetzt haben sie zuletzt wieder die Grizzlies Wolfsburg mit 5-0 aus der Halle geschossen.
Ich werde da nicht schlau.
Auf der anderen Seite Wolfsburg mit einem Sieg an Spieltag 1 in Augsburg, dann gehst du an Spieltag 2 in Bremerhaven regelrecht mit 6-2 unter, holst einen Penaltysieg gegen Straubing mit 2-1 und verlierst in Schwenningen 5-0. Das sind 2 Teams, wo ich noch nicht erkennen kann, wo geht euer Weg hin, und das ist so ein bisschen, wir rennen mal alle nach vorne, gucken, was passiert, aber hinten ist offen wie ein Scheunentor. Also wenn ihr an uns vorbeikommt, dann könnt ihr mit uns machen, was ihr wollt. Also das sind so 2 Teams, die ich aktuell in dieser Spielzeit noch überhaupt nicht einschätzen kann.
Ja, da, ich kann mir überhaupt keinen Reim auf die Leistung dieser beiden Teams machen, wirklich. Also gegen die Adler beim Saisonauftakt waren die Schwenninger sehr, sehr stark, muss man ja auch sagen. Also da schauen wir uns die Liga noch ganz genau an. Da sind noch ganz interessante Konstellationen. Wie gesagt, der Freitag wird mit diesem Kellerduell DEG-AFV, dann Nürnberg-Bremerhaven, Ingolstadt-Wolfsburg. Wolfsburg kann da vielleicht ein bisschen was gut machen. Straubing gegen München, das ist natürlich auch eine, ein bayerisches Derby mit Brisanz. Und dann Schwenningen gegen die Eisbären. Da schauen wir mal, was die Schwenninger dieses Mal machen. Zu Hause auch noch gegen die Eisbären. Also warum kein 6:1? Wer weiß. Damit gehen wir ins letzte Drittel und auch ein Stockwerk tiefer, oder?
Ja, wir gucken ja immer sehr, sehr gerne noch, was die DEL 2 macht. Und ich bin wie immer ein Fan der DEL 2. Vor allem, weil aktuell die Eispiraten aus Krimmitschau Tabellenführer sind. 4 Spiele, 11 Punkte. Also gefolgt von den Dresdner Eislöwen. Ravensburg hat sich jetzt wieder oben festgespielt. Gefolgt von den Krefeld-Pinguinen. Kassel, Anti, 7. aktuell. 4 Spiele, 7 Punkte. Also da ist noch einiges an Sand im Getriebe. Und ein Fan bin ich natürlich auch vom Aufsteiger, den Star Wolves Rosenheim. Die sind aber aktuell Vorletzter. 4 Spiele, 4 Punkte. Haben aber zuletzt, ja, wir hatten es besprochen, die Kassel Huskies geschlagen. Warum bin ich Fan der Star Wolves Rosenheim? Ich bin ja aufgewachsen beim EAC Waldkraiburg und die 25.000 Seelengemeinde Waldkraiburg. Wir hatten immer ganz, ganz spät Eis. Und ich habe schon früh für die Bayern-Auswahl gespielt. Und da haben die Trainer bei der Bayern-Auswahl immer gesagt, hey, die Jungs, die noch kein Eis daheim haben, fahrt irgendwo anders hin und trainiert woanders mit. Und der Christoph Ullmann ist früher immer nach Rosenheim gefahren. Ich habe immer in Rosenheim mittrainieren dürfen, wenn bei uns noch kein Eis war, dass ich mich auf die ersten Lehrgänge vorbereite. Deswegen freue ich mich, dass die wieder zurück in der DEL 2 sind. Aber da ist auch noch Luft nach oben.
Klar, die müssen ja auch erstmal in der Liga ankommen. Die haben eine Oberliga-Saison gespielt, eine sehr starke, haben da auch dann ja den Aufstieg eben geschafft und haben eine Euphorie ausgelöst. Und da musst du natürlich diesen ganzen Erwartungen natürlich auch gerecht werden. Die Leute, du willst den Leuten Zweitliga-Eishockey bieten, von der Oberliga weg, und möchtest dann auch irgendwo dann auch dich da finden, deinen Platz finden. Die Mannschaft muss sich erst noch finden, sind viele neue Spieler da. Passanen, der Trainer, der hat da was geformt, zumindest, dass die Mannschaft aufsteigen konnte. Der muss jetzt auch erstmal die Liga besser kennenlernen. Also da ist noch viel Arbeit. Deswegen wundert es mich nicht, dass die so einen kleinen Stotterstart hatten. Da, das kann passieren. Die Bietigheim Steelers als 12. die machen mir ein bisschen Sorgen, wobei ich die dann auch vom Potenzial her weiter oben sehe. Und ansonsten, klar, Krimmitschau, das ist doch auch, das kennst du doch. Da gibt es doch solche Starts in die Saison. Du bist eigentlich eine gute Mannschaft und verlierst unglücklich die ersten paar Spiele und hängst unten drin und brauchst lange, bis du wieder hochkommst. Oder du kommst plötzlich in so einen Aufwind und gewinnst und bist plötzlich Erster und fragst dich, hä, sind wir das wirklich? Und ich glaube, in Krimmitschau fragt man sich das gerade.
Das kann absolut sein, aber die werden natürlich die Euphoriewelle reiten. Krimmitschau ist morgen zu Gast in Bad Nauheim. Bad Nauheim war letztes Jahr auch im Finale. Nauheim hängt aktuell auf der 9 fest. Da bin ich echt mal gespannt. Ich finde so, ich bin ja auch immer so ein Statistikleser. Ich finde es ja phänomenal, wenn du dann guckst, okay, die Jungs hängen gerade so ein bisschen im Mittelfeld fest. Woran könnte es denn hapern? Bad Nauheim habe ich gerade angesprochen. 4 Spiele, 15 Tore geschossen. Mhm. Das ist okay, aber auch 18 kassiert. So, da weißt du natürlich, okay, unsere Offensive funktioniert, aber du kannst in 4 Spielen nicht 15 Gegentreffer kassieren. Da musst du mal ein bisschen was machen. Da guckst du dir eine andere Mannschaft an. Die Eisbären Regensburg haben in 4 Spielen bisher nur 8 Gegentore gekriegt. Das ist wirklich gut. Also im Schnitt.
Das sind die wenigsten. Das sind die wenigsten in der ganzen Liga.
Wenigsten in der ganzen Liga. Aber wenn du es auch schaffst, in 4 Spielen nur 6 zu schießen, dann bist du halt mit den Eisbären Regensburg aktuell Tabellenletzter. Und da sagst du halt natürlich, okay, die Defensive können wir so lassen, aber wir müssen halt vielleicht mal auch im Training ein bisschen Torschuss üben, dass das los. Also das finde ich immer klasse. Da guckst du wirklich, okay, wo brennt's hinten lichterloh, und sagst, die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren ist Tabellenletzter.
Das ist so, ja. Wir behalten die Liga weiter im Auge, die DEL2, die Partnerliga der DEL1, kann man ja auch durchaus sagen. Da spielen ja auch dann die jungen U23-Spieler auch dann immer wieder dort drin, bei den Adlern, bei Bietigheim aktuell natürlich dann auch Noel Safran und dann eben auch Arkadiusz Czambor, die dort spielen. Also wir werden das alles weiter beobachten. Und Ulle, wir kommen ja hier schon zur Schlusssirene. Ich höre sie. Ja, da haben wir sie. Ja, wir haben eine 1-gegen-1-Situation noch.
Wir haben eine 1-gegen-1-Situation, Andi, und ich würde dir jetzt heute mal eine Trainerpfeife um den Hals hängen und ich würde dir eine Sportjacke überziehen mit einem schwarz-rot-goldenen Logo auf der Brust. Du bist jetzt für mich im 1-gegen-1 heute mal der Bundestrainer. Und dann würde ich dich ganz klar fragen, Anti, du hast super Arbeit geleistet jetzt im Mai, hast die Silbermedaille geholt. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, dass die aktuelle DEL-Saison roundabout 5 Spiele alt ist, bist du viel unterwegs, guckst dir ganz, ganz viel an. Würdest du dich mit dem Gedanken beschäftigen, zum Deutschlandcup eine junge Truppe aufs Eis zu schicken, welche die nicht mit Silber beschmückt sind? Oder würdest du sagen, ich brauche eine gute Mischung, ich brauche ein paar Leitfiguren da drin, um in Landshut dann auch denen, die nachkommen, die du neu einlädst, die vielleicht zum ersten Mal das DEB-Trikot tragen oder bei der WM nicht dabei sind, wirklich was aufsaugen, diesen Winning-Spirit mitnehmen? Oder sagst du, hey, die Jungs aus dem Mai, die dürfen jetzt mal wirklich eine ganze Woche durchschnaufen, vielleicht sich auch mal im Reisebüro einfinden, Kraft tanken und ich präsentiere jemand ganz anderen? Wo fährst du hin? Wo bist du hin unterwegs als Bundestrainer?
Also
gedanklich und mit dem Auto auf der Straße.
Ich bin gedanklich da unterwegs, dass du auf der einen Seite, du spielst den Deutschlandcup, den möchtest du gewinnen. Du möchtest also wirklich auch, sagen wir mal, zu Hause, da kommen Fans, du möchtest gutes Eishockey bieten. Ich sage nicht, dass die Jugendspieler das nicht können, aber ich glaube auch, dass der eine oder andere Fan hinkommt und dann schon den einen oder anderen Silbermedaillengewinner auch sehen möchte. Also der will da nicht eine junge Truppe, nur ausschließlich eine junge Truppe sehen. Deswegen würde ich als Bundestrainer das so angehen. Ich würde den einen oder anderen jungen Spieler nehmen, den ich mir genau angeschaut habe, wo ich einfach sage, Mensch, da ist das Potenzial, der kann den nächsten Schritt machen, der sollte wirklich in diesen Spirit auch reinkommen, in diese Kabine reinkommen, wo Gewinnertypen sind, die eben eine starke WM gespielt haben. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann dem einen oder anderen freigeben. Das würde ich so ein bisschen von der Belastung mir anschauen und natürlich auch mit den Jungs sprechen, dass der eine oder andere sagt, vielleicht sagt er auch ein erfahrener Spieler, weißt du, vielleicht sagt er auch ein Matthias Plachter, du Harry, ich konnte jetzt nicht mitspielen bei der WM, da musste ich absagen, ich möchte wieder in die Nationalmannschaft wieder in die Kabine kommen, die Jungs sehen und so weiter. Vielleicht sagt ein Plachter, ja Mensch, da möchte ich den Deutschlandcup spielen. Also da gibt's mehrere Sachen, wo du einfach auch als Bundestrainer im Vorfeld dich mit auseinandersetzen musst. Deswegen würde ich drauf setzen, 2/3 erfahrene Topspieler, also wirklich Spieler, die auch das Potenzial haben, dann wieder bei einer WM zu spielen. Und dann so 3-4 jüngere Spieler, die vielleicht mal wieder zum Deutschlandcup oder die es nicht geschafft hatten, dann in der Vorbereitung dann auf dem WM-Zug mit aufzuspringen, die in der Vorbereitung bei der WM aber dabei waren. Also da würde ich so eine Mischung tatsächlich machen. Aber ich würde schon mit einer schlagfertigen Truppe würde ich da schon auftreten. Einfach, dass die Fans das sehen und dass du hast ja nicht viele Möglichkeiten, vor der WM dich zu präsentieren und auch als Mannschaft zusammenkommen. Deswegen musst du da schon zumindest einige Spieler dabei haben, die dieses WM-Potenzial auch haben, um die Maßnahmen dann halt auch durchzuziehen bis zur WM-Vorbereitung.
Würde ein Herren-Bundestrainer Antti Soramis eine Open-Door-Policy fahren, also eine immer offene Tür für den Bundestrainer der Damen-Nationalmannschaft? Würdest du sagen, wir spielen das erste Mal so ein Turnier zusammen? Es wird ja auch parallel die Damen-Eishockey-Nationalmannschaft spielen. Würdest du sagen, hey, komm rein, lass uns austauschen, lass uns Sachen zusammen abarbeiten? Oder würdest du sagen, hey, mein Tanzbereich und du bleib bitte in deinem?
Also Austausch halte ich für sehr, sehr sinnvoll, dass man einfach bestimmte Sachen bespricht, aber man darf eins auch nicht vergessen, du darfst dich auch nicht anfangen zu verzetteln als Bundestrainer. Der Bundestrainer im Herrenbereich muss die Liga im Blick haben, musst die Nationalspieler im Blick haben. Und du hast ja einen erweiterten Kader von 40, 50 Spielern. Ja, und dann hast du noch junge Spieler, die du dir angucken musst, wie die sich entwickeln. Und du darfst nicht anfangen zu sagen, naja, da gebe ich noch meinen Senf dazu, da gebe ich meinen Senf dazu, sondern beratend zur Seite stehen, für Fragen offen sein und trotzdem, wie gesagt, dann nicht dich da zu verzetteln und zu viel dich in die Sachen reindenken. Du, das wird zu viel. Du kannst das nicht alles irgendwie leisten, sage ich. Das behaupte ich, dass du kannst nicht über alles zwar informiert sein schon, aber du kannst nicht über alles eine Meinung dir bilden, weil das schaffst du ja gar nicht mit den ganzen vielen Themen, die er hat. Deswegen würde ich auf alle Fälle Open Door Policy im Sinne von ein reger Austausch, aber dann zu sagen, hör zu, da in den Details, das musst du machen, das kann ich nicht, da kann ich dir keine Tipps geben, weil ich kenne deine Spielerin nicht so gut.
Also ich merke schon, der Anti ist sehr kommunikativ und offen, aber er lässt sich da nicht in die Karten schauen. Ich bin gespannt, wie das am Deutschlandcup ablaufen wird, vor allem mit den beiden Mannschaften. Ich finde das klasse. Ich werde erst später am Deutschlandcup anreisen, weil ich habe nämlich selber ein Spiel, Anti.
Oh, ja. Du hast ja deine Truppe, mit der du spielst. Da hört man auch nur sehr Gutes über eure Mannschaft. Die Trainingsintensität ist immer sehr hoch bei euch. Und auch nach dem Training ist die Intensität hoch. Also das finde ich immer klasse.
Da wird noch sehr, sehr lange diskutiert über die Taktik. Und damit einem vor lauter Reden über das taktische Geplänkel der Mund nicht trocken wird, Andi, ich kann sagen, da gibt's nach dem Training gibt's ab und zu mal ein Bier.
Nee. Das habe ich nicht gedacht.
Doch, und deswegen, das ist das Schöne, wenn man den Profisport verlässt, dass man dann nicht an der Trainertür klopfen muss, um zu fragen, ob es da eins gibt, sondern dann wird das automatisch mitgebracht. Da vergessen die Jungs sogar ab und an mal den Schläger, weil die Kiste Bier wichtiger ist. In der rechten Hand die eisige Tasche, in der linken Hand das Tragerbier und dann hast du halt keinen Platz mehr. In dem Sinne, Andi, ich freue mich auf die kommenden Spiele. Ich freue mich, auch, dass du jetzt in NRW einmal in Anführungsstrichen Kellerduell und einmal ein Duell an der Tabellenspitze verfolgen kannst und wir analysieren das und nehmen das richtig auseinander nächste Woche
so
in der nächsten Folge.
Alles klar, ich freue mich. Bis dann.